Ja, einen schönen guten Morgen von mir. Das ist ganz nett, hier mal dichter an euch zu sein und mal in einer ganz anderen Runde sich zu treffen. Ich lade auch alle ein, die irgendwie denken, ach nee, ich glaube, die Gruppen sind einigermaßen gefüllt. Also wer sich ein bisschen einsam fühlt in seiner Gruppe, also man kann sich ja noch umsetzen. Genau, dann müsst ihr zwei Männer keine Zweierschaft nachher machen. Aber auch das kann ja nett sein, ne? Oder ihr holt euch noch jemanden. Genau. Ja, wir haben das Thema Miteinander. Wir haben ja hier immer sowieso, aber auch im Sommer besonders warme Gottesdienste. Und wir wollen hier eine erfrischende Gemeinschaft haben. Dafür stehen ja auch schon die Kaltgetränke. Und nachher könnt ihr euch auch gern etwas aus den geschmolzenen Eiswürfelflaschen nehmen. Das ist dann so Zitrone, Minze mit geschmolzenen Eiswürfeln. Soll auch so ein bisschen dekorativ sein. Und wir wollten ein paar kühle Assoziationen beisteuern in dieser Wärme. Und uns wird in den nächsten 6 Wochen bei der Themenreihe Miteinander auch die Reise der Pinguine ein bisschen begleiten. Also wer sich da auskennt, der weiß, anhand der Pinguinforschung ist es klar, Pinguine überleben nur durch Gemeinschaft in der Gruppe. Und hier seht ihr gerade einen Pinguin, der aus dem Ozean herausspringt. Die anderen warten schon, die haben diesen Sprung schon gewagt. Pinguine begeben sich dann nämlich in einer großen Karawane sozusagen wie Nomaden auf eine Reise, die Monate dauert. Sie kommen aus dem Ozean und um sich zu paaren auf dem Land, laufen sie dann sehr lange en bloc in einer großen Gruppe und wer alleine unterwegs ist, übersteht das auch gar nicht, bis sie dann irgendwo eine Kolonie finden, wo sie sich zusammenstellen und sich dort paaren. Dann ist es so, dass zunächst die Frau über dem Eis brütet, also die Pinguinmama, aber nach 3 Mondphasen ist sie auch schon so ausgehungert, weil der Ozean ist ja schon lange her und sie braucht dringend Nahrung. Dann gibt es eine ganz heikle Eiübergabe, also sozusagen unter dem Pelz der Frau auf den Füßen liegt das Ei, das Zerbrechliche, und wird dann von der Mutter an den Vater übergeben. Und das ist ein ganz schwieriges Unterfangen, dass dieses Ei heil und unbeschadet bleibt. Und dann machen sich die Mütter in einer langen Reise auf, wieder zum Ozean, springen rein, also sozusagen einmal umgekehrt wie das erste Bild, ernähren sich von den Fischen, von diesem ganzen Nahrungsreichtum, den sie da finden. Und dann sammeln sie sich wieder und machen sich auf diese beschwerliche Reise zurück, gut ernährt. Aber in der Zwischenzeit stehen ja die Pinguinväter eigentlich schon völlig ausgehungert und warten darauf, dass endlich die Mütter kommen, denn die Eier reifen. Und wenn die Eier aufgehen und die kleinen Pinguine schlüpfen und die Mütter nicht kommen mit der neuen Nahrung, dann wird es kein weiteres Leben geben. Also es ist eine Wechselbeziehung der Angewiesenheit aufeinander. Und ich finde es erstaunlich, wie Gott so in die Schöpfung schon solche Prinzipien von Miteinander, dieser Angewiesenheit aufeinander, diesem Zusammenstehen schenkt. Es ist ja auch tatsächlich so, dass die Pinguine bei minus 30 Grad nur überleben können, weil sie zusammenstehen. In der Mitte sind die wärmsten Plätze. Die Väter, die dann die Eier auf ihren Füßen balancieren, stehen dann in der Mitte, aber sie wechseln immer wieder die Außenposition, dass es innen schön warm ist, wenn dann die ersten Pinguine schlüpfen. Also sie überleben nur, weil sie sich gegenseitig helfen, unterstützen, einer für den anderen da ist. Also eine ganz interessante Gemeinschaft im Hintergrund. Nun könnt ihr vielleicht fragen, was hat das nun mit unserem Gottesdienst und mit Gott zu tun? Wir wollen heute in dem ersten Gottesdienst zum Miteinander die Grundlage anschauen. Miteinander von Gott gewollt. Das merken wir an dem ganzen Schöpfungsgeschehen, wie Pinguine miteinander unterwegs sind. Gott hat solche Prinzipien schon in die Natur gelegt. Aber der Grund des Miteinanders liegt in Gott selber. Gott ist nämlich selbst Miteinander, ein Miteinander. Und das sehen wir schon im Schöpfungsbericht. Da steht, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Lasst uns. Und wer den Schöpfungsbericht schon mal gehört hat, der weiß, Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Und aus dem Neuen Testament, Johannes 1, wissen wir, Jesus war vor Anbeginn der Welt da. Und vor aller Schöpfung und er ist das Wort Gottes und durch ihn ist die Schöpfung entstanden. Also Gott Vater, Sohn und Geist sind an der Schöpfung beteiligt und so wie Pinguine immer zusammenstehen, kann man sich Gott vorstellen wie in einem Tanz Vater, Sohn und Geist, diese Dreiheit und doch eins, ein Gott. Und deshalb wird oft versucht, diese Dreiheit, Trinität, also von Trias drei, dieses Drei in eins darzustellen mit einem gleichseitigen Dreieck. Gott, der Vater, ist aber nicht der Sohn und ist nicht der Heilige Geist und trotzdem ist jeder Gott. Und das ist nicht so leicht verständlich und ob man es sich nun als ein Dreieck denkt oder ob man es sich als Kreis vorstellt, es ist für uns Menschen nicht leicht zu denken. Vielleicht hilft es uns auch manchmal, dass wir in unser Leben schauen. Ich bin beispielsweise Regina und ich bin einerseits Mutter, ich bin andererseits Tochter, ich bin Ehefrau, ich bin immer dieselbe und doch irgendwie auch besonders in meiner Beziehung zu unterschiedlichen Menschen. Also verschiedene Rollen, das kann es im Tiefsten nicht erklären, aber ich denke, wir kommen dem auf die Spur. Wenn wir in Kirchen gehen, sehen wir oft, dass Trinität gemalt ist. Manchmal sehen wir so diese Hand des Vaters, der sich nach uns ausstreckt, des Sohnes Jesus Christus, der in der Bibel als das Lamm Gottes beschrieben wird, weil er sein Leben für uns hingibt und wie ein wehrloses Lamm die Hingabe lebt, ein Opferlamm. Und der Heilige Geist als Taube, dynamisch, als Symbol, ein Vogel fliegt überall hin, er ist frei, diese Freiheit des Geistes. Der Heilige Geist, der eben zu jeder Zeit jeden Menschen erfüllen kann. Also Symbole helfen uns manchmal zu verstehen. Aber Trinität wurde auch immer wieder gemalt. Und ich habe jetzt mal ein Gemälde rausgesucht, was ich sehr interessant finde. Das ist eine Dreifaltigkeitsikone von Andrei Rubljow. Die hat er 1425 gemalt für eine Kirche 75 Kilometer von Moskau entfernt. Und dargestellt auf der Ikone, das merkt ihr vielleicht auch, dass diese drei Gestalten so im Hintergrund diese terrakottabraunen Flügel haben. Der Maler hat eigentlich die Szene aus 1. Mose 18 gemalt. Da bekommt Abraham, einer der ersten Menschen, die Gott vertraut haben, Besuch von drei Männern, heißt es. Drei Engel. Und letztlich haben Theologen immer gesehen, da steckt doch eigentlich der dreieine Gott dahinter. Es ist nämlich auffällig, dass da von einer Dreizahl die Rede ist, dass die Anrede immer vom Du zum Ihr wechselt und dass eben in dieser Verheißung des Isaaks, des Sohnes Abrahams, eigentlich schon aufblitzt die Verheißung des Sohnes Gottes, der kommen wird als der Retter und Erlöser, nämlich Jesus Christus, worauf auch Paulus in Galater 3, Vers 16 weist. Und insofern hat also der Maler die Geschichte aus dem Alten Testament als Vorlage genommen, um Gott abzubilden. Und nach der Lehre der Kirche sind ja die drei Gestalten nicht voneinander zu trennen, aber sie haben eine Gemeinsamkeit in ihrem Wesen. Der Vater, der Sohn und der Geist und Gott verkörpert immer alle väterlichen und mütterlichen Anteile in sich. Sie sind wesensgleich. Aber es unterscheidet sie auch je eine Besonderheit. Also die Einheit ihres Wesens darf nie zerrissen werden, es ist ein Gott. Und doch dürfen auch die Besonderheiten nicht vermischt werden. Und so hat der Maler eben diese Engel, diese Gestalten auch unterschiedlich gemalt. Und wenn ihr genau hinschaut, unterschiedlich in ihrem Gewand, in ihrer Kopfbewegung, wohin sie die Augen richten, unterschiedlich in der Haltung, in der Bewegung ihrer Hände und Finger, in der Anordnung, wie sie sitzen, unterschiedlich die Gegenstände, die über ihren Köpfen erscheinen. Und wenn wir uns jetzt die mittlere Person als Gott den Vater vorstellen, der Vater blickt links zum Heiligen Geist und scheint zu fragen, wen soll ich senden, wer wird gehen? Aber wenn wir seine Handgeste sehen, dann sind da zwei Finger ausgestreckt. Auch das kurz als kleiner Einschub. Leider ist bei der Restauration 1904 das Gemälde etwas sinnentstellt worden, denn es war ursprünglich nur der Zeigefinger. Und damals wurde dann 1904 der Mittelfinger mit dazu gemalt an diese Hand. weil man eben diese Dreiheit oft als Segensgeste sieht. Aber der Maler hatte ursprünglich eher gemeint, während der Vater den Geist fragt, wen soll ich senden, wer wird gehen, weiß er schon längst, der Sohn wird es sein und zeigt auf den Sohn. Und der Geist schaut den Sohn an, rechts, und macht die Segensgeste mit seinen Händen. Und der Sohn guckt eben nicht wieder den Vater an, dann wäre es ein geschlossener Kreis, eine symbiotische Beziehung in sich. Nein, der Sohn guckt auf den Kelch, der dort steht, beugt sich, weil er den Leidenskelch trinken wird. Er wird Mensch werden, er wird den Menschen nahe kommen. Und so geht diese Bewegung vom Vater über den Geist zum Sohn aus in die Welt und wird damit symbolisiert, Gott ist ein Gott, der Beziehung nicht nur in sich hat, sondern der sich ausstreckt nach Beziehung zu uns, zu dir, zu mir. Es ist ein Gott, der die Bewegung in die Welt hinein macht, der Mensch wird in Jesus Christus. Wir sehen sie unterschiedlich gewandet. Über ihren Köpfen ist das Gold, das steht immer für das Himmlische, das Göttliche, für die Herrlichkeit Gottes eigentlich, und das Blau dann für das Königliche, das Göttliche. Und das ist beim Vater in der Mitte ganz ausgeprägt. Beim Geist ist es verhüllt, denn Gottes Geist kommt in uns Menschen, und an uns sieht man nicht in einer Vollkommenheit die Göttlichkeit. Es ist immer wieder verborgen, und doch soll Gott in uns, durch uns hindurch leuchten. Und bei Jesus ist das sehr unterschiedlich angeordnet. Da ist einmal, wenn man es genau nimmt, sieht man bei ihm dieses X, was oft für Christus, also das griechische oder den kroatischen Buchstaben für Jesus Christus steht. Und das ist eben der göttliche Teil. Und grün, das menschliche, sozusagen Jesus, wahrer Gott und wahrer Mensch, er vereint das Grüne, in dem Sinne die Farbe für die Erde, für das Irdische und das Göttliche. Also sie sind unterschiedlich gemalt, und hinter ihren Köpfen sieht man links beim Geist ein Gebäude wie ein Tempel, aber doch anders, nämlich die Kirche. Der Geist lebt in den Menschen, die zu Gottes Gemeinde, Kirche weltweit gehören. Hinter dem Vater ist der Baum des Lebens. Der Vater ist der Schöpfer, und hinter Jesus, das kann man hier sehr schlecht von den Farben sehen, ist eigentlich ein Berg abgebildet. Es ist der Berg, auf dem Jesus am Kreuz stirbt, der symbolisiert der Berg Golgatha. Und wenn man sieht, Vater und Sohn sind sehr mit den Flügeln zusammengerückt, also die sozusagen die Flügel überschneiden sich hier, dieser Engel, die dargestellt sind, während der Sohn ein Stück abgerückt ist, denn er wird gehen, er wird sich trennen aus dieser himmlischen Welt und auf die Erde gehen. Jesus wird Einsamkeit und Not, Verlassenheit, Verrat, all das wird er erleben, alles menschliche Leid. Und Jesus sitzt eben in diesem Moment tiefer, und er wird ganz tief hinuntersteigen. So wie es im Hebräerbrief Kapitel 2, Vers 9 heißt, ist er doch eine kleine Zeit niedriger gewesen, ja sogar als die Engel. Und deshalb sitzt er hier auf dem Gemälde auch nicht, weil es der Moment ist, wo er gehen wird, zu Rechten des Vaters, denn den Platz hat er verlassen für uns. Aber nachdem er Mensch geworden ist und stirbt und aufersteht, wieder in den Himmel zu seinem Vater geht, sitzt er zur Rechten Gottes. Und da sitzt er jetzt in Macht und Herrlichkeit und ist unser Fürsprecher im Himmel. Aber wir sehen, wenn wir dieses Gemälde sehen, was ja nur ein Eindruck von dieser Dreiheit, diesem einen Gott, diesem einen, dreieinen Gott zeichnet, welche stille, friedevolle Harmonie gemalt ist. Da ist eine Einheit gemalt. Ein stilles Einvernehmen, was geschehen soll, was unserer Rettung dient, was uns Menschen helfen soll. Sie sind aufs Innigste verbunden. Eine vollkommene Gemeinschaft, aber eine Gemeinschaft, die sich eben ausstreckt nach uns Menschen. Und das ist das Besondere. Gott selbst ist ein Miteinander in sich, aber ein Miteinander in aller Innigkeit, das sich uns öffnet, was sich zu dir öffnet, was Beziehung zu dir sucht. Gott sucht Beziehung zu dir. Gott streckt seine Arme aus, er breitet seine Arme aus, und Jesus hat alles dafür getan, ist Mensch geworden, um diese Einladung wirkmächtig, vollmächtig an uns auszusprechen. Also die Grundlage für unser Miteinander ist das Miteinander, das wir in Gott selbst finden. Also warum ein Miteinander? Weil Gott selbst Miteinander ist. Und zweitens, ja, was soll denn nun eigentlich geschehen? Was? Ja, wir sind zum Miteinander geschaffen. Wir sind Gottes Geschöpfe und deshalb werden wir nur da unsere Bestimmung finden, wenn wir auch in dieses Miteinander finden. Nicht nur zu Gott, sondern auch miteinander. Und das erleben wir ja in dem Bibelvers, gerade schon im ersten Kapitel. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Und dann heißt es, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Als Mann und Frau schuf er sie und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde. Und dann in Kapitel 2, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Also wir merken hier, Gott hat jeden Menschen geschaffen, jeden, dich. Du bist einzigartig gemacht. Bist du davon überzeugt? Glaubst du das? Das spricht Gott dir zu. Nach seinem Bild, das gibt jedem Menschen, der über diese Erde geht, eine unverlierbare Würde. Woher sollten wir sie sonst nehmen? Aber Gott verleiht sie dir und mir und jedem Menschen. Und wenn es heißt, als Mann und Frau schuf er sie, dann sehen wir hier ein ergänzendes Miteinander, das sich in Zweisamkeit, in Ehe, soll sich Gottes Trinität, dieser eine Gott, der drei in eins ist, widerspiegeln auf dieser Erde. Und wir sollen keine symbiotischen Beziehungen haben, nur aufeinander abgestimmt und exklusiv, sondern sollen eben, wie Gott es tut, unsere Beziehungen wieder öffnen. Und Gott segnet die Menschen. Er spricht Gutes über ihnen aus. Das ganze Heil und Gute von Gott soll unser Miteinander erreichen. Gott möchte, dass so wie er sich uns öffnet, wir Menschen sind, die ihre Arme ausbreiten, ihre Herzen öffnen für andere. Und nur in diesem Miteinander werden wir unsere Bestimmung erfüllen. Und wenn Gott spricht, dass es nicht gut ist, dass der Mensch allein ist, sondern er ihm eine Hilfe machen will, dann ist damit nicht so eine untergeordnete Hilfe gemeint, sondern das Wort Hilfe steht im Alten Testament immer wieder für Gott selbst. Wir kennen vielleicht den Psalm, woher wird mir Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Also es ist eine aufwertende Hilfe, keine abwertende Hilfe. Also diese Hilfe, die wir von Gott brauchen, ist unerlässlich und gut. Und so ist auch diese Hilfe, die uns entsprechen soll, gut und unerlässlich für uns. Und wenn da steht, die ihm entspricht, die dem Menschen entspricht, dann soll das bedeuten, es ist eine Beziehung auf Augenhöhe. Es ist ergänzend. Wir sind aufeinander angewiesen. Wir sollen uns aufbauen, ermutigen. So hat Gott sich Menschsein vorgestellt. Und wie soll das jetzt konkret aussehen? Wir lesen im Neuen Testament, im Philipperbrief, Kapitel 2, und ihr habt diesen Abschnitt auch auf euren kleinen Tischkartons für die Gespräche gleich. Wie soll unser Miteinander aussehen? Unser Miteinander soll so eine liebevolle Schutzgemeinschaft sein, an die uns die Pinguine erinnern können. Und es steht in Philipper 2, Vers 1 bis 5, wenn es Ermunterungen Christus gibt, Trost der Liebe, Gemeinschaft des Geistes, herzliches Mitleid und Erbarmen, dann, so schreibt Paulus, macht meine Freude vollkommen, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig, eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht, also aus Egoismus tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Es geht hier nicht um eine negative Abhängigkeit, die uns klein macht und unsere Persönlichkeit negativ einschneidet, sondern es geht um eine fruchtbare Gemeinschaft, ein Miteinander, wo jeder dann für etwas Größeres lebt und wo jeder über sich hinauswächst, weil er mit den anderen gemeinsam am Ende etwas schaffen kann, was er alleine nicht kann. Und das wird uns ja deutlich, gerade auch in dem Geschehen der Pinguine. Sie sind darauf angewiesen, sich das Ei zu übergeben. Sonst würden sie alle miteinander verhungern. Und wenn dann die Pinguinfrauen sich aufmachen zum Ozean und vielleicht kaum noch den Weg schaffen, weil sie fast am Verhungern sind und erschöpft, dann wissen sie, ich muss aber zurückkommen. Ich werde erwartet. Die anderen brauchen die Nahrung, die ich jetzt zu holen unterwegs bin. Und wenn sie dann im Ozean sind, bestimmt ein befreiendes Gefühl, Freiheit, genügend Nahrung, kühles Nass statt minus 30 Grad, dann wissen sie aber, sie können das nicht einfach ewig für sich genießen, sondern sie werden erwartet, sie müssen zurück mit dieser Nahrung. Und sie beeilen sich dann wieder, einen Monat zurück auf dem Eis, ich sag mal, zu rutschen, bis sie endlich die Kolonie finden. Und die Väter harren aus mit diesem Ei und haben sich das Letzte an Essen aufgespart. Und wenn die Kleinen schlüpfen und die Frauen noch nicht wiedergekommen sind und sie die Kleinen wärmen im Innersten des Kreises, wo am meisten Wärme herrscht, dann geben sie ihnen die letzte Ration und nehmen sie nicht selbst, sondern geben sie ab, um Leben zu bewahren. Also dieses Miteinander, sie trotzen dem Sturm, der Kälte, diesen Schneestürmen. Sie sind zusammen wie so ein Panzer einer Schildkröte. Es ist wie ein Schutzraum, in dem Leben erhalten bleiben kann und Leben geschaffen wird. Gemeinsam besiegen sie den Winter, besiegen sie die Kälte. Und Gott hat sich das so ausgedacht. So sehen wir das in Philipper 2. Wir wollen nichts aus Eigennutz tun und nur gucken, was ist gerade für uns gut. Wir möchten anderen dienen. Wir wollen auf das des anderen sehen. Sowohl auf das, was wir selbst auch brauchen, das ist gute Selbstfürsorge, aber immer auch mit dem Blick, was dient den anderen. Und das können wir nur, wenn wir in die Arme dieses liebevollen Gottes laufen. Wenn wir den Heiligen Geist einladen, dass er uns erfüllt. Denn von Gott her fließt uns diese Ermunterung zu, der Trost der Liebe, die Gemeinschaft, die der Geist schafft, dieses herzliche Mitleid, was Jesus zu dieser Hingabe bewogen hat, dieses Erbarmen, das haben wir nicht aus uns. Aber Gott möchte unsere Herzen erfüllen und er möchte uns diese Grundlage, denke ich, heute nochmal ins Herz pflanzen, dass wir wissen, warum wollen wir miteinander so eine Schutz- und Liebesgemeinschaft bauen? Warum? Weil Gott zuallererst und wegweisend selbst ein Miteinander ist, in Person. Und weil er uns alles dafür gibt, dass dann auch wir, die wir geschaffen sind zu einem Miteinander, es göttlich leben, mitten in dieser Welt, wo in unserer Gesellschaft viel Vereinzelung vorliegt, viele Beziehungen nicht mehr so stabil sind. Da wollen wir als Christen miteinander so ein göttliches Miteinander leben, durch Gottes Hilfe. Ja, und wir wollen miteinander ins Gespräch kommen und haben jetzt 20 Minuten Zeit in unseren hoffentlich inspirierenden Sechsergruppen. Und wer dann tatsächlich mal unseren Drink vom Fensterbrett probieren will, kann auch gerne hingehen und mal ein Glas sich da abfüllen. Und in 20 Minuten werde ich die Gruppen abschließen und dann werden wir uns nochmal Gottes Wahrheiten ins Herz singen, weil unsere Band uns mit Liedern hineinnimmt, wie Gottes Wesen ist, wer Gott für uns ist, wer wir durch Gott sein dürfen. Und wir wollen uns freuen und inspirieren lassen von dem, was Gottes Wahrheit über unserem Leben ist.